1, 2, 3.
Listen.
Viel, viel besser den Reiz qualitativ setzen. Ich bin ja sowieso, ich glaube, es entsteht ja so ein neuer Trend, ne? Jetzt es macht keiner mehr Bend over Rows out, ja, sondern jetzt kommen die Kurzhanteln Bend over Rows in Trend. Das ist jetzt der neueste Trend. Und ich verstehe halt immer nicht, dass man da gleich irgendwie 60, 70 Kilo ballern muss. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Die Netto-Hypertrophie geht in eine weitere Episode. Ja, Nils sitzt wieder am anderen Ende. Es ist heiß auf eure Fragen. Und ich weiß gar nicht, hast du jetzt so ein Sonnendeck da? Ein bisschen schattiger, dir das gemacht?
Warum?
Ja, sonst warst du immer so sehr, sehr erhellt.
Jetzt. Ich habe von, wie nennt man das? Nicht Rollo? Das ist kein Rollo. Das ist etwas anderes. Also dieses andere.
Das andere
habe ich nicht. Das andere Ding habe ich nicht ganz
untergemacht. Das andere Ding zu Rollo.
Ja, ich habe mein Fenster nicht ganz offen, sondern ich habe die Hälfte geschlossen, weil die Sonne sonst halt richtig hier reinscheinen würde und dann wäre mir sehr, sehr heiß. Und ich bin ja schon heiß auf die Fragen, wie du anfangs erwähnt hattest. Okay. Rhetorisch hatte wieder ganz akkurat unterwegs.
Akkurat, da starten wir akkurat rein. Ne? Ja, wie lange ist es her? 2 Wochen. Eine neue Zeitrechnung hat wieder begonnen, ne? Würde ich sagen, für alle, die zuhören. Nicht für alle leider, nicht für alle. Ne? Ich bin da immer so im Mindset, so es müsste ja für alle jetzt wieder losgehen. Aber wenn ich mich recht entsinne, obwohl Berlin kommt jetzt auch ab Donnerstag, glaube ich, hinterher mit den Gym-Öffnungen.
Ja, habe ich gerade noch mit einer Klientin geschrieben.
Genau, dann kommt Berlin noch und fehlt, was? Wer fehlt denn noch? Welches Bundesland macht den Boom an hier? NRW?
Hallo, ich bin in NRW. Ja, aber es ist ja kreismäßig. Also ich kann trainieren, aber die Leute in Bochum, was bei mir nebenan ist, können nicht trainieren.
Ja, genau, das meine ich ja. Also ich habe 1, 2 Leute, die mir geschrieben haben, sie dürfen nicht trainieren. Und ich dachte, okay, NRW, warum haben die nicht auf?
Hast du jemanden in Bochum?
Nee.
Okay. Hast du jemanden im Ennepe-Ruhr-Kreis?
Nee, das war bei Instagram. Ich habe mir ja eine Umfrage gemacht.
Ah, okay.
Wo das ist, weiß ich nicht. Aber da haben die Gyms nicht auf anscheinend. Also, dass das jetzt sogar nach Landkreis, oder was hast du gesagt?
Ja, ja.
Das wird ja immer, immer kleiner da, die...
Ja, aber guck mal, auf der einen Seite beschwert man sich, dass man Bundesnotbremse macht und hier einheitlich macht, quasi. Und dann beschwert man sich jetzt, dass man es regional.
Ja gut, ist ja dann hoffentlich auch nur noch eine Frage der Zeit halt, ne? Ja, von daher, was heute ist, Mittwoch, ja, Mittwoch, der 2.6. fürs Protokoll, damit die Leute immer wissen, wann wir das aufgenommen haben. Und ich durfte gestern ja das erste Mal wieder ein Gym betreten, tatsächlich, nach 7 Monaten. Zwar nur mit Test, aber das war weniger problematisch, als ich dachte, tatsächlich.
Das ist sehr gut, dass du das jetzt ansprichst, weil ich gehe heute auch ins Gym und ich schreibe mir mal direkt auf, dass ich auch noch einen Test machen muss, weil ich habe mir keinen Termin geholt, sonst vergesse ich das.
Gleich aufschreiben. Ja, meine Angst war ja so ein bisschen, dass das in Hamburg, nachdem ein paar Klienten mir zurückgemeldet hatten, bevor die Gyms aber aufgemacht haben, dass sie Schnelltests brauchten für was auch immer, dass die Center da relativ von den Terminen immer ausgelastet sind, auf jeden Fall einige, und dass man da nicht sofort einen Termin kriegt, außer man zahlt 30 Euro, was ich halt schon sehr, sehr daneben finde halt, ne? Ja. Also hier im Poppenbüttel zum Beispiel, das ist bei mir um die Ecke, da ist so ein Einkaufszentrum, so wie in Oberhausen, ein riesen Einkaufszentrum. Da gibt es halt so eine Corona-Teststation und da müssen sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute jetzt immer testen lassen für die Arbeit und was auch immer. Und da kriegst du halt erst so 3 Tage im Vorlauf wahrscheinlich den Termin, den du brauchst. Also wenn das so zeitlich sich passen soll. Ja, aber du kannst auch anrufen und sagen, alles klar, ich brauche aber gleich einen Termin. Da sind noch Kapazitäten da. Für 30 Euro sind noch Kapazitäten da. Das finde ich immer, ein Unding halt, ne?
Ich kann also immer umsonst einen Test machen, sogar unbegrenzt in der Woche.
Ja, aber die Frage ist, ob das zeitlich sich immer ausgeht.
Ach so, ja.
Verstehst du? Zeitlich halt die Frage.
Ja, okay. Aber das passt eigentlich auch. Also ich kann da vormittags hingehen, das passt.
Ja, also ich Bei mir hat das gestern auch ohne Probleme funktioniert, aber ich habe mir auch einen Termin gemacht halt vorher schon. Ne? Also, ja.
Ich habe mir auch Montag einen Termin gemacht, bin da hingegangen und dann haben die so einen QR-Code gescannt und der hat nicht funktioniert. Die haben den 30 Mal gescannt, der hat nicht funktioniert und bis mir aufgefallen ist, dass ich einen Termin gemacht habe, 30 Kilometer entfernt von mir.
Ein Fuchs.
Ja, ja.
Ist ja kognitiv nicht auf der Höhe, ne?
Nee, anscheinend nicht.
Ich hoffe, das sieht heute besser aus.
Ja, ich habe mir deswegen ja heute extra keinen Termin gemacht, damit das nicht passieren kann.
Okay. Okay. Ja, also ich glaube ja sowieso, dass das, wie war das? Also in Hamburg, glaube ich, 5 Tage unter 35, dann müsste das eigentlich wieder fallen mit der Testpflicht.
Ja, das fällt bei mir nur, wenn es landesweit so ist. Und das würde ja bei dir so sein, weil Hamburg ja...
Ja, ja, das ist ein Stadtstaat halt, ne?
Und bei mir ist das nicht so. Ennepe-Ruhr-Kreis ist noch kein Bundesland. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür.
Ja, ja, ja. Mach dich mal dafür stark. Nils, geh mal in die Politik. Ja, das hätte was. Das hätte was. Ja, ich hoffe da sehr drauf. Also es stört mich jetzt nicht, aber es macht natürlich den Ablauf immer so ein bisschen ja, logistisch einen Ticken länger. Also ich werde sowieso nicht sofort alle Einheiten im Gym machen, weil das logistisch sich nicht ausgeht. Mit der Family und so weiter und so fort. Ja. Mal schauen. Muss ich mich jetzt erstmal eingrooven. Aber ich war gestern schon sehr, sehr verblüfft darüber, wie sehr mich das emotional doch glücklich gemacht hat, ins Gym zu gehen. Also deutlich mehr, als ich es mir vorgestellt hätte. Oder ich habe mir deutlich weniger eingestanden, wie sehr mich das Ganze hier zu Hause doch runterzieht. Also ich habe ja, wie gesagt, alles und kann es alles machen und so, aber ich habe gestern so richtig gemerkt, ich bin da reingegangen und nach der ersten Übung war ich so richtig, habe ich so gemerkt, boah, ey, da fällt so richtig was ab, ne? Hast du richtig gemerkt, boah, krass, okay, ich habe das doch unterdrückt, was das mit mir gemacht hat, so, das ist jetzt doch schon eine Befreiung, so, das mal wieder zu haben, war ein gutes Gefühl, habe das auch maximal zelebriert. Kein WhatsApp zwischendurch, kein Instagram zwischendurch, sondern echt 2 Stunden entspannt trainiert. Natürlich nichts zu Aggressives gemacht oder so. War eine gute erste Beineinheit, möchte ich mal sagen.
Oh ja, dann kann ich gleich auch mal über meine Beineinheit reden. Ich glaube, da haben wir 2 unterschiedliche Philosophien umgesetzt.
Ja, wieso? Du hast gesagt, voll drauf oder was?
Ich habe die Arnsche Progressionstaktik 2.0 eingesetzt. Da kann ich ja gleich noch drüber reden.
Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt.
Da wurden Dinge getan, die man nicht tun soll.
Okay, aber was hat das dann mit mir zu tun? Das würde ich nie machen.
Ja, weil es sich um etwas natürlich sehr Konservatives gehandelt hat. Ach so, etwas Überlegtes.
Okay. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll zum Training. Also ich muss mich jetzt natürlich erstmal einfinden, gucken, was ich überhaupt aus dem Trainingstag mache. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich dieses 2x ADLs die Woche fahren habe. Das hat auch funktioniert. Also von der Regeneration funktioniert, sogar in der Prep. Mich sehr, sehr gewundert hat. Aber ich bin halt auch nie bei den Loads über 130 Kilo rübergegangen oder so. Ne? Also ich habe es 2x eher moderat gemacht. Hier zu Hause dann mit so Snatch Grip. Um die Traps zu bearbeiten quasi.
Habe ich gar nicht gesehen.
Ja, habe ich. Okay. Ja, so ein Snatch Grip, weil wenn ich die Hantel hier zu Hause aus meiner Gorilla-Bank rausheben will, ja, dann genau da, wo ich die Griffweite hätte, wie ich sie normal hätte, kann ich nicht reingreifen, weil die zu eng beieinander sind.
Okay.
Das heißt, ich muss dieses Snatch Grip machen, ja, damit ich die Hantel dann zumindest wieder zurücklegen kann. Und auch ordentlich rausheben kann. So. Also bin ich quasi zu gezwungen. Und es ist halt auch immer so eine Sache, dass das eigentlich für mich gar nicht verkehrt ist. So vom Verschieben der Hüfte zum Verschieben der Hanteln sozusagen. Ne? Dadurch, dass ich so lange Arme habe, ist das eigentlich immer, wenn ich enger greife, hat es seine Vor- und seine Nachteile. Wenn ich weiter greife, hat es auch seine Vor- und seine Nachteile halt. Ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich mir in den Kopf gesetzt, sehen, ob sich das ausgeht, weil ich habe ja die letzten Zyklen oder viele Zyklen Kurzhantel ADLs gemacht.
Ja, genau, das wollte ich jetzt noch anmerken. Das hast du ja eigentlich immer bei dir zu Hause gemacht.
Ja, und die sind halt für mich, für meine Biomechanik deutlich, deutlich besser. Ne? Einfach, weil ich so leicht rotieren kann und einfach da viel mehr Flexibilität habe und einfach die Zielmuskulatur besser akzentuieren kann. Das sehe ich halt auch in den Videos. Und Fit One hat wenigstens 60 Kilo Hanteln. So, das reicht mir erstmal aus. Das reicht mir erstmal aus, völlig. Das sind 120 Kilo, aber ich kann halt viel, viel besser den Reiz qualitativ setzen. Ich bin ja sowieso, ich glaube, es entsteht ja so ein neuer Trend. Ne? Jetzt macht keiner mehr Bend Over Rows out, ja, sondern jetzt kommen die Kurzhanteln Bend Over Rows in Trend. Das ist jetzt der neueste Trend. Und ich verstehe halt immer nicht, dass man da gleich irgendwie 60, 70 Kilo ballern muss. Aber das
wenn
ist
du vorher 140, Geschichte. Wenn du vorher 140 in der Bohr gemacht hast.
Ja, aber es ist, naja, will ich gar nicht mit anfangen. Also mir reichen 60 Kilo für die RDLs auch erstmal völlig aus. Da mache ich dann auch nicht High Rap irgendwas oder so halt, ne? Also, kennst ja meine Herangehensweise. Ich brauche Qualität auch bei den RDLs. Ich bin da niemand, der darauf aus ist, irgendwann 200 Kilo zu bewegen. Und von daher passt das erstmal. Die 40 Kilo habe ich ja bestimmt so, keine Ahnung, mit Pause so 20 Reps gemacht. Vielleicht auch mal 23 oder so. Mit 60. Mal gucken, wo ich da lande. Ich habe die gestern mal ausprobiert. War's cool.
Über sowas immer hin und her gerissen, muss ich sagen, weil ich hatte ja jetzt auch letztens gesagt, dass ich hoffe, jetzt habe ich nicht einen Gedanken von dir.
Ja, alles gut.
Ich hatte ja letztens gesagt, dass ich Kurzhantel Bankdrücken mache. Und da war ich auch hin und her gerissen. Klar, es ist eine gute Übung für mich. Sie funktioniert. Alles ist super. Ich weiß nicht, wie viel Kilo habe ich? Wie viel sind 100 Pounds in Kilogramm?
Keine Ahnung.
Sagen wir, es sind 45 Kilo.
Kann hinkommen.
Und klar, das ist auch viel Load, aber den werde ich halt auch irgendwann übertreffen. Und dann bin ich halt hin und her gerissen, weil ich weiß schon, dass ich vielleicht in 5 Monaten vor einem Problem stehe und dann wieder umswitchen muss. Und dann gehe ich vielleicht ins Bankdrücken und muss da natürlich auch wieder Zeit reinbuttern, um die Bewegung zu lernen, blablablub. Das heißt, Hypertrophie werde ich am Anfang nicht erzielen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen gerade, ich möchte jetzt nicht sagen, dass für dich, dass das eine schlechte Idee ist von dir. Du weißt das besser oder du und dein Coach. Aber dann dachte ich mir gerade so, hey, dann 60 Kilo ist das Höchste. Dann bist du bei 60 Kilo und dann müsstest du ja vielleicht wieder umschwenken. Und das braucht auch wieder Zeit. Also, aber ich glaube auch, dass das, was ich jetzt mache, auch irgendwie dann einen lähmt, weil man dann keine Action macht. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Du triffst dann keine Entscheidung, sondern du zerdenkst das. Und das versuche ich eigentlich bei mir persönlich immer zu verhindern, weil wenn du dich selber coachst, dann kannst du dich auch mal krass darin verlieren. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel einfach gesagt, yo, ich mache die Kurzhantel. Ich habe mir schon eine Lösung erarbeitet oder überlegt, wie ich den Load nochmal erhöhen könnte in Zukunft. Und dann mache ich es einfach.
Ja, das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, wenn man lang genug trainiert, so, und ich weiß einfach, ich bin jetzt sowieso in der Prep. Ja, das heißt, ich habe jetzt erstmal 1-2 Wochen erstmal wieder Bewegungskompetenz, neuronale Effizienz maximieren. Dann werde ich den Lift progressiv machen können und dann wird die Phase auch kommen, wo das stagnieren wird. Verstehst du? Also ich werde über die Prep bis Oktober, wenn ich den Lift drin lasse, werde ich nicht das Problem haben, dass ich zu stark werden werde. Verstehst du? Also Es darf halt nicht so sein, dass du mit den 60 Kilo halt dann irgendwann über 15 Reps machst. Und das kann ich halt über die Kadenz und kriege ich das locker hin. Das wird nicht qualitativ ein guter Lift.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass deine Beine natürlich eine Schwäche sind. Und wenn du sagst, hey, diese Übung für den Hip Hinge ist irgendwie, fühlt sich besser an, bla bla bla, dann kann das natürlich auch wieder gut sein, ne? Und was man auch nicht unterschätzen sollte, du wirst ja dann in dem Lift jetzt erstmal stärker. Das könnte natürlich auch mehr Motivation bedeuten. Genau. Wenn du halt abgefuckt bist, weil du halt einfach mit den Kalorien unten bist und dann merkst, ey, ich werde darin stärker. Das ist dann natürlich auch psychologisch ein Faktor, den man nicht runterspielen sollte.
Auf alle Fälle. Und es ist ja jetzt so eine Situation, die ist ja einmalig, ne? Also wenn du normal eine Prep machst, würdest du jetzt nicht, also würde ich nie bei niemandem so kreuz und quer alles durchrotieren im Training halt, ne? Aber das ist jetzt natürlich eine Situation, da gehst du natürlich dann trotzdem ins Gym immer mehr halt, ne? Gerade jetzt in der Prep ist das eigentlich ein Segen jetzt, ne? Also jetzt gehst du ins Gym und selbst wenn die Fatigue da schon da ist, merkst du das gar nicht, weil du natürlich so hyped bist und einfach so Bock hast. Ist eigentlich jetzt fast zu früh, ja? Also um diesen idealen Vorteil zu haben, für mich ist eigentlich fast zu früh, weil ich halt jetzt wahrscheinlich erst in die Phase komme, wo es so leicht inversiv wird, so von der Prep. Ne, ich habe jetzt gerade das Gewicht erreicht, wo ich sage, okay, da war ich die letzten 3 Jahre nicht einmal oder Ne? Also jetzt geht das halt jetzt wirklich los, interessant zu werden. Und ich habe halt bis jetzt, Durchschnitt 81,4, glaube ich. Aber ich habe ein lowest weigh-in gehabt von 80,4 sogar. Also es war sehr, sehr low. Ja, und das ist schon, das ist schon ordentlich runtergegangen. Und ich muss halt sagen, dass das aktuell immer noch fast schon zu gut läuft. Ne? Also wie gesagt, die Rate of Loss ist immer noch von Woche zu Woche fast aufs Gramm exakt. Trainingsperformance ist konstant. Ermüdung ist eigentlich völlig intakt, würde ich fast sagen.
Ich bin heute Morgen mit 87,4 aufgestanden, habe ich gerade nachgelesen.
Kleiner Unterschied, ne? Ja. Kleiner Unterschied. Ja, also, ja, mal gucken. Also, das Gute ist, was für mich halt sehr, sehr wichtig ist, was mir mental enorm hilft, ist, dass wir, wenn diese Rate natürlich immer passt, dass wir immer die Kalorien beibehalten können. So, das ist für mich so ein super Anker, weil ich mit den 2200 Kalorien, ne, wenn das jetzt jemand hört und denkt, boah, Alter, Arne, 2200 Kalorien, ich würde sterben halt, ne? Wenn du das von Anfang an etabliert hast und deine Mahlzeiten hast und weißt, was du isst, was dir schmeckt, dann ist das für mich, sind 2200 Kalorien nach jetzt 11, 12 Wochen so ein gutes Leben. Also wirklich, wie ich sage, ey, ganz ehrlich, solange wir das beibehalten können, ist die Prep easy von der Seite aus. Ist überhaupt gar kein Thema. Ich habe gar keine Cravings, überhaupt nichts. Das ist ein idealer Zustand für den Zeitpunkt jetzt. Und von daher, jede Woche, wo das passt und ich weiß, ich kann diesen Faktor beibehalten und wir können den Faktor beibehalten, ist halt eine Woche, wo wir sehr, sehr wahrscheinlich wieder guten Fortschritt machen werden. Also es ist eine super, super Voraussetzung. Und ja, mal gucken. Also irgendwann muss der Drop halt kommen. Wenn ich jetzt nochmal 2 Kilo weniger wiege oder so, wäre schon sehr unwahrscheinlich, die Kalorien noch lange so hoch zu halten, ne? Aber einfach mal gucken.
Ihr arbeitet auch dann mit Diet Breaks im Deload?
Wenn es vonnöten ist. Wir haben ja im letzten Deload haben wir nur, also von 7 Tage Deload haben wir nur 3 Tage Maintenance-Kalorien gemacht und den Rest im Defizit weitergefahren, weil ich halt auch super, super noch regeneriert war. Und unser Ziel ist es, oder unser Ansatz ist es, wenn es wieder der Fall sein sollte, lieber schneller fertig zu sein, als länger zu maintain, zu refeeden, weil ja mittlerweile doch sehr, sehr klar ist, dass es halt physiologisch einfach keinen Vorteil bringt, außer der Zeitfaktor halt. Es dauert länger, du hast eigentlich nur den mentalen, psychologischen Faktor, der halt dein Diet-Management optimiert.
Glaubst du, dass du aktuell noch einigermaßen ready bist, weil du in deinem Home-Gym einfach nicht diese Ermüdung erfährst? Also ich denke mal, Split-Squats sind was anderes als Smith-Machine-Squats. Weißt du, was ich meine? Dass einfach die Axiallast auch ein Faktor
ist. Ja, das spielt da sicherlich mit rein, klar. Ne? Wenn jetzt solche Lifts da wieder mit reinkommen, das wird natürlich schon mehr reinhauen. Aber das werden wir ganz klar darüber managen, über das Trainingsvolumen, also über das, was du von Arbeit halt da drin machst. Ne? Also ich bin mir sehr, sehr sicher, oder wir wissen auch, dass ich mit verhältnismäßig wirklich sehr, sehr wenig Arbeit das Gesamtbild so halten kann, bis dato. Also ich mache halt, keine Ahnung, Bizeps, Trizeps mache ich 3, 4 Sätze die Woche. Okay. Ja, mehr nicht. 2 Sätze Bizeps an einem Tag, 2 Sätze Bizeps am Upper Day, Trizeps glaube ich teilweise nur 3 in der Introwoche oder so. Also wirklich marginal. Der Rücken braucht mehr.
Ja, das dachte ich mir, dass der mehr als 4 Sätze braucht.
Ja, also der braucht tendenziell schon mehr, aber auch sonst die anderen Muskelpartien brauchen da halt nicht so viel. Und gerade was die Beine angeht, die sind zwar eine Schwäche, aber je mehr sie freier werden, werden sie halt auch, kriegen sie halt diese Plastizität, ja, und sehen halt immer besser aus. Also sie sehen halt voluminöser aus, ne? Was einfach nur dem geschuldet ist, dass das Körperfett da weg ist. Also gefühlt wachsen die Beine in die Show. Was nicht der Fall ist, definitiv kann das nicht der Fall sein, nicht bei dem Trainingsvolumen und so weiter, bei dem, was ich mache. Aber ja, es ist ein schöner Effekt, die mal wirklich erst so zu sehen. Und auch wenn du das Posing erstmal so optimierst, dass du das für dich anpasst, dann kannst du auch die Muskulatur erstmal so richtig stellen, dass sie auch für dich am besten aussieht. Ne? Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Also von daher will ich nicht unken, man heult auf Holz klopfen, sagt man ja. Bis jetzt ist die Prep komplett schmerzfrei, sagen wir es mal so. Wird sich ändern, aber bis hierhin easy going. Ja, Nils, was war bei dir los? Was hast du da für konservative Sachen gemacht?
Kommen wir gleich drauf. Ich habe mich verletzt, Arne. Nein, ich habe mich entweder, ich habe entweder etwas gestaucht oder ich habe mir sogar etwas gebrochen. Du wirst nie drauf kommen, was es ist.
Schien- und Wadenbein, oder?
Nein. Aber du bist schon so in der richtigen Region.
Keine Ahnung. Fersen.
Mein kleinen Zeh.
Ist dir eine Hantel draufgefallen?
Oder? Nee, ich hab die Nacht irgendeine Scheiße geträumt. Ich weiß nicht mehr was. Und ich bin quasi irgendwie, glaube ich, im Schlaf aufgestanden und habe meinen kleinen Zeh gestoßen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich aufgestanden bin. Und der ist jetzt ein bisschen dick und ich habe mir schon mal meinen kleinen Zeh gebrochen. Und der Schmerz, der fühlt sich auch so ein bisschen an. Aber das ist jetzt kein Problem. Also ich kann genauso weiter trainieren. Es ist jetzt, ich freue mich tatsächlich für meinen großen Zeh, dass es ihn nicht erwischt hat. Ja, deswegen, ich bin tatsächlich verletzt. Aber es ist egal.
Aber nicht dramatisch.
Nee. Ja. Und gestern Abend, also ich habe jetzt, das ist irgendwie komplett komisch. Als ich zweimal die Woche trainiert habe, habe ich so 2800 Kalorien gegessen. Damit habe ich mein Gewicht gehalten. Und jetzt bin ich halt wieder bei 3800 bis 4000 Kalorien. Und das ist ja schon ein sehr großer Sprung. Ich könnte aber jetzt noch mehr essen. Und ich habe erst 3 Einheiten wieder drin. Das ist krass, was ich für einen Hunger jetzt habe. Mhm. Es ist irgendwie immer so, auch wenn ich krank bin, ich habe wirklich gar keinen Hunger, wenn ich nicht im Gym bin, wenn ich nicht trainiere. Und es fällt mir dann wirklich sehr schwierig, auch auf eine Kalorienmenge zu kommen, die dafür sorgt, dass ich mein Gewicht halte. Und wenn ich im Training bin, dann muss ich tatsächlich auch ab und zu aufpassen, dass ich nicht zu viel esse. Und das ist dann gestern passiert. Das war total bescheuert. Ich habe mein Abendessen gegessen und dann hatte ich halt wirklich fest im Kopf, ich muss jetzt noch einen halben Krug Eis essen und ein Skyr. Und dann habe ich schon hier mein Eis gehabt, habe das gegessen und dachte mir so, Moment mal, irgendwie stimmt das nicht. Und ich hatte das Eis gar nicht im Plan für diesen Tag. Und das heißt, ich habe gestern ein bisschen viel gegessen. Es war nicht viel Eis. Ja, aber Fehler wurden begangen. Ja.
Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, aber da kannst du halt mal sehen, was, sag mal sozusagen, die Trainingsintensität ausmachen kann an ja, entsprechenden Adaptionen halt, ne? Auch hormonell, was der Körper, wie er darauf reagiert und versucht sich dann ja wieder in Balance zu bringen. Das habe ich schon auch bei vielen Klienten gemerkt im Lockdown. Das Home Training ist etwas, wo du natürlich nicht so viel Kalorien brauchtest, auch wenn die Umfänge gleich waren oder ähnlich waren halt, ne? Das ist dann schon ein Unterschied. Kann ich auch schon so, doch, ist schon was, also im Gym ist einfach, da geht einfach mehr kaputt. Ne? Da ist mehr Bedarf an Regeneration einfach, ganz klar. Und das macht sich da bemerkbar.
Ja, ich denke, deswegen hatte ich jetzt auch den Gewichtssprung. Ich habe sonst immer so 86 Kilo gehabt und jetzt auf einmal so 87 und abends mit vollem Magen habe ich mich gestern mal auf die Waage gestellt, da waren es dann irgendwie 90 Kilo. Ja, aber das hat natürlich keine Aussagekraft. Ja, und was das Training angeht, geht es genauso weiter wie vorm zweiwöchigen Wellenbrecher-Lockdown. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist die Frequenz beim Bizeps. Die hatte ich immer, was gibt's da zu lachen?
Nee, alles gut.
Okay.
War ja so, alles gut.
Ich hatte sonst immer eine Frequenz von 4 mit 4 Sätzen. Und die Intensität war auch meistens real 0, minus 0, minus 1. So. Ich hatte aber am Ende, also am Anfang vom Wellenbrecher-Lockdown, hatte ich ja so ein bisschen Probleme im linken Bizeps. Hab die auch mit in die Garagenzeit mitgenommen. Und dann hatte ich ja zweimal die Woche Training bei mir im Gym und habe da meinen Bizeps nicht trainieren können aus zeitlichen Gründen. Und deswegen habe ich das Bizepsvolumen und die Frequenz jetzt sehr stark heruntergefahren, damit ich da erstmal wieder eine Widerstandsfähigkeit aufbauen kann und auch irgendwie so ein gewisses Selbstvertrauen. Weil du gehst halt nicht gerne ins Training, wenn du weißt, irgendwas ist da. Und deswegen habe ich aktuell nur 2x3 Sätze für den Bizeps drin. Und das wird jetzt auch in dem Zyklus so bleiben. Das werde ich beobachten. Vielleicht werde ich im nächsten Zyklus wieder auf 4 gehen oder einen Zwischenschritt machen zu einer Frequenz von 3. Das mit den 4 Malen hat sehr gut funktioniert für mich. Das wird auch langfristig wieder so sein, aber ich habe eine sehr, sehr gute Erfahrung damit gemacht, im letzten Lockdown sehr konservativ zu starten ins Training. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann gegen Ende letzten Jahres bei allen Übungen unfassbar stark war. Und es lief einfach super. Und das lief nicht super, weil ich in dem Moment gut performt habe, sondern weil ich in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Und ja, das bestätigt mich jetzt auch ein bisschen darin, konservativ zu starten. Bei den Side-Delts habe ich auch ein bisschen die Sätze heruntergefahren, weil ich die auch nicht trainiert habe, während ich nur zweimal die Woche trainieren konnte. Da habe ich immer noch die Frequenz von 4, aber nur mit 3 Sätzen. Und habe auch die relative Intensität, die werde ich jetzt auch nicht so, die wird jetzt auch nicht so sein wie in der Vergangenheit. Da habe ich, glaube ich, jedes Mal die Rear von 0 getroffen. Das war immer ein Grind. Und den werde ich jetzt auch nicht machen, weil ich auch in der Garage dann ein bisschen Probleme am Bizeps hatte. Das hat so ein bisschen wehgetan. Und genau. Ja, und dann die Arnsche Progressionstaktik. Ich habe dann Beine trainiert. Das war dann Montag. Da habe ich Push und da habe ich die Hack Squat. Und dann habe ich mal in meinen alten Programmings geguckt, wie viel Gewicht ich da benutzt habe. Das waren 340 Kilo. Ich war felsenfest überzeugt, das waren irgendwas mit 200. Und dann dachte ich mir so, scheiße, Mann, jetzt muss ich echt so viel Gewicht in Zukunft wieder benutzen. Aber das ist auch gut, weil ich bin absolut nicht gebunden an absolute Intensitäten. Ich habe keine Ahnung, was ich an Gewicht in Übungen benutze, wirklich. Jetzt, wenn du mich fragst, was mache ich da, dann muss ich das nachschauen, weil es mir scheißegal ist. Hauptsache, die anderen Faktoren stimmen und die absolute Intensität ist dann egal. War sie an diesem Tag allerdings nicht. Ich dachte dann, ich mache die Hälfte, 170 Kilo. Ich starte konservativ rein. Und dann habe ich auch irgendwie 160 Kilo im Aufwärmsatz gemacht und dachte mir so, dass das etwas leicht ist. Und dann dachte ich auch 170 oder 175 Kilo, das ist halt einfach eine Zahl, die auch nicht so ästhetisch ist. Und habe dann in der Einheit entschieden, das Ganze auf 200 Kilo aufzurunden. Und das hat sich gut angefühlt, ja. Und jetzt in Zukunft wird dann auch die alte Progressionstaktik da wieder gefahren, jede Woche eine 20er. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert.
Jede Woche eine 20er pro Seite drauf, ne?
Nee, insgesamt.
Insgesamt, okay.
Vielleicht werde ich das auch machen, weil, hey, 340 und 170, das ist schon ein Unterschied. Und ich glaube, dass ich das Ganze beschleunigen kann, ohne mich zu verletzen, nämlich schon aggressiv das Gewicht steige, aber jetzt am Anfang noch nicht. Vielleicht wird mal der Moment kommen, wo ich 2, 3 Wochen das mache, weil ich will jetzt auch nicht 3 Monate brauchen, um wieder zu diesem Gewicht zu kommen. Ich glaube, dass das nicht nötig ist.
Ja. Werden jetzt viele haben, so, ne? Also die dann sagen werden, okay, alles klar, ich darf mich jetzt nicht abschießen, ne? Jetzt geht's wieder ins Gym. Wann schieße ich halt zu kurz, ne? Das ist halt auch so eine Sache, was auch passieren kann, was aber weniger schlimm wäre, als wenn du dich jetzt völlig abschießt halt und schon in die erste Trainingswoche im Gym reingehst und danach einfach keine Progression mehr realistisch ist. Einfach, ne, es wird dann nicht mehr realistisch sein oder sehr, sehr schlecht funktionieren in 3 Wochen oder in 4 Wochen oder so. Ne? Da hältst du dich halt auch schon kurz. Das ist halt enorm schwer, das zu treffen jetzt halt. Ne? Habe ich das gleiche Problem gehabt an der Beinpresse halt. Ne? Also unbedingt wollte ich ja wieder mal eine Beinpresse machen. Leider ist diese Hammerswench-Beinpresse, die 45-Grad-Beinpresse für mich immer noch sehr, sehr suboptimal. Ja, aber ich habe da, glaube ich, jetzt 170 Kilo gemacht oder so. Ne? Das fühlt sich in den ersten 5 Wiederholungen halt an, als wenn du dich halt aufwärmst. So, da kriegst du halt diesen Kontraktionsgrad, ne? Diese Kontraktion in den Quads kriegst du da einfach noch nicht so rein. Die kommt dann erst bei Wiederholung 13, 14, 15 oder so. Aber alles darüber wäre halt dann wieder schon für die Adduktoren dann wahrscheinlich so ein bisschen zu viel gewesen halt, weil ich die doch relativ weit gespreizt mache, um Range of Motion zu kriegen und so. Das ist aktuell schwer, aber es ist halt auch alles nichts, wo man sich verrückt machen muss halt, ne? Wird sich alles, also wenn man sein Training trackt und Schlüsse draus zieht, evaluiert, dann macht man schon alles, was man machen sollte, um dauerhaft voranzukommen. Dass man jetzt auch nicht überanalysieren, ne? Was ja auch gern mal passiert.
Ja, und jetzt habe ich noch, wie gesagt, die Kurzhantelbank drin. Ich habe mal geguckt im Internet, Peter Behrs verkauft so Magnete für Hanteln. Ich weiß nicht, ob ich die dann auf über 50 kriegen würde. Aber das ist auf jeden Fall meine Lösung.
Ja, da musst du den Studiobesitzer sagen, Junge, ja, ich bin hier aus dem Studio rausgewachsen Kann nicht sein. Kauft man ja jetzt 2,50er und 2,60er.
Ja, aber der holt jetzt schon neue 20er-Scheiben, weil ich ihm das gesagt habe. Und ja, die Hantel, die ist finanziell, wäre die ein Desaster, weil das würden nur zwei Leute benutzen.
Ja, es ist also der Moment, wo man aus seinem Gym rausgewachsen ist, ne, das passiert halt in so normalen Studios, ne?
Boah, und es war so geil, Chest-Support-Rückenübungen zu machen. Ich habe es so vermisst.
Ja, jetzt kommen die guten Zeiten wieder. Also das wird auf jeden Fall ein guter Sommer. Und alles Weitere möchten wir gar nicht drüber reden. Ja, sonst lass uns mal in die Fragen gehen, damit wir da noch ein bisschen was schaffen.
Tja, jetzt esse ich auf einmal fast doppelt so viel Kalorien wie du.
Ja, locker.
Ich habe gestern Abend Chicken Wings gegessen. Die waren echt lecker, muss ich sagen. Die haben mich so angelächelt im Eisfach, weißt du?
Das ist auch die News des Tages. Ich habe einen Airfryer jetzt.
Okay, habe ich noch nie benutzt.
Ja, ich auch noch nicht, aber ich bin gespannt, was ich damit zaubern kann. Falls irgendjemand den ultimativen Airfryer-Rezepte hat, ja, für was auch immer, lass es mir zukommen.
Kann man da alles reinmachen? Also quasi?
Kannst du da alles drin fryen, ja.
Geil. Okay, warte. Ich habe eine Frage bekommen, die sehr wichtig ist. Wird Nils jemals in kurzen Shorts squatten? Niemals. Niemals. Ich hasse kurze Hosen im Gym. Niemals. Vielleicht, wenn wir von einer Temperatur von 50 Grad sprechen, aber sonst nicht. Nee, never ever.
Natürlich wieder so eine Präferenz, ne? Also ich würde zum Beispiel niemals in so Leggings halt trainieren. Das wäre für mich halt so genau das andere. Und so hat jeder halt das, womit er gut performt, ne?
Seitdem sehen meine Quads da ein bisschen muskulöser dran aus. Das ist gut.
Seitdem du sie trägst, meinst du?
Ja, weil die sind ja enger, wenn ich so eine weite, lange Kurzhose anziehe. Dann sieht das nicht so aus. Man muss ja auch irgendwo den Fake-Lifestyle bei Instagram leben. Sonst ist man nicht authentisch. Muss ja
auch repräsentieren, ne? Inszenieren, repräsentieren. Und keine Ahnung, was da als nächstes kommt.
Ja, ich kenne mich damit nicht so aus. Gehen wir rein in die PDF.
Genau, in die PDF.
Okay, alles, was ich jetzt sage, das ist Humor. Und das ist natürlich, also Meinungen gehen auseinander und wie gesagt, das ist halt Satire.
Ja, ich glaube, unsere Zuhörer wissen, wie das gemeint ist auf jeden Fall.
Moin Arno und Nils, ich hoffe ihr und alle Zuhörer konnten die letzten Monate gegenüber den tückischen Versuchen des katabolen Teufels standhafter bleiben als die SPD vor ihrem unausweichlichen Niedergang. Mit meinem altbekannten Trainingspartner Peter A. hat es mich im Rahmen eines Praktikums für 3 Monate in den fernen Süden nach München verschlagen. Da die hiesigen Preise der Studios oder besser gesagt der Wellness-Tempel ungefähr meines monatlichen Geringverdienergehalts entsprechen, wird man sich wohl auch die kommenden Wochen mit abwechslungsreichen Parmalareif-Homeworkouts vor dem Katabolismus bewahren müssen. Zum Glück kenne ich hier noch einen Kollegen aus meinen unschuldigen Zeiten der Oberstufe, der über ein bisschen feinstes Gusseisen verfügt. Das habe ich auch gesehen, das freut mich sehr für dich. So, jetzt kommen ein paar Fragen. Ich lese immer nur eine Frage vor, dann beantworten wir die. Nun möchte ich die Zuschauer aber nicht nur mit Verehrung des freien Marktes und soziopolitischer Kritik, sondern auch mit maximalen Nettohypertrophen Fragen beglücken. Erstens, wie steht ihr zu Kalorienrechnern? Es gibt ja noch immer viele Trainierende, die sich durch deren Richtwerte in ihre Kalorienzielen beinahe so maßgeblich beeinflussen lassen, wie so manche Gesundheitsminister von Tierärzten hinsichtlich der Erfindung adäquater Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Würdet ihr hinsichtlich der Qualität bzw. der Präzision einzelner Rechner und Formeln differenzieren oder lassen sich alle so pauschal verurteilen, wie es öffentlich-rechtliche Medien mit Menschen tun, die ihre Grundrechte auch in Zeiten extraordinärer Verbreitungswellen von grippeähnlichen Viren wertschätzen?
Nils, Max, du bist der absolute Wahnsinn, ne? Also dass du dir extra die Mühe machst, das als PDF zu verfassen. Das erstmal als Präambel voraus, finde ich hammergeil. Und das Schmunzeln nimmt da kein Ende. Aber kommen wir zu den wichtigen Fragen des Lebens, nämlich zu der Frage. Meine ganz klare Antwort aus meiner Praxis der letzten 10 Jahre ist, ich nutze als Goldstandard die Harris-Benedict-Formel. Die hat sich für mich als Goldstandard für mich festgelegt. Wobei man dazu sagen muss, dass es, da gibt, glaube ich, was weiß ich, wie viele Formeln dafür. 10, 20, 30. Die nehmen sich halt alle nicht viel. Ich empfehle halt immer die, weil ich mit der halt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die nutze ich in meinen Sheets, die nutze ich überall entsprechend. Und ja, das ist so das, was ich dazu so als definitive Antwort geben kann aus meiner Praxis heraus. Und ansonsten macht das, glaube ich, auch keinen großen Unterschied, sondern du fängst mit einer Formel an und guckst, was dein Gewicht tut, in welche Richtung das sich bewegt, ja, und dann arbeitest du mit der Formel, ja, und passt es halt an deine sich wechselnden Begebenheiten und Faktoren halt an. Und dann nimmt sich das nicht viel. Wenn man natürlich eine Formel hat, die von Anfang an ganz gut passt oder vielleicht ein bisschen akkurater ist gerade für Menschen, die halt Bodybuilding machen, und deswegen nehme ich die halt, die Harris-Benedict-Formel gerne, dann ist das vielleicht ein kleiner Vorteil, aber ich will die gar nicht als für alle jetzt hinstellen und sagen, jeder soll die nehmen oder irgendwie. Das ist einfach so meine Erfahrung. Ja,
ja, vielleicht noch eine Perspektive von mir von vor 5 Jahren oder so, als ich angefangen habe, da habe ich dann einfach geschaut, dass ich mir verschiedene Kalorienrechner gesucht habe, ich weiß nicht, 5, 6 Stück, habe geguckt, dass die alle eine andere Formel haben und habe daraus den Durchschnitt genommen. Und damit habe ich angefangen, weil ich keine Ahnung hatte. Ich habe ja mit Bodybuilding angefangen. Ich denke mal, wenn man den Sport schon sehr, sehr lange macht, dann sieht das wieder anders aus. Und den Blick hast du ja gerade gegeben.
Ja.
Alright. Gehen wir weiter in die nächste Frage. Benötigter Kalorienüberschuss zum Muskelaufbau. Vor einigen Wochen ist mir mal ein YouTube-Video eines bekannten, in Anführungszeichen, Fitness-Influencers zu Gesicht gekommen, in welchem, sofern ich mich richtig erinnere, 2800 Kalorien Überschuss als exakte Zahl zum Aufbau von 1 Kilogramm fettfreier Masse genannt wurden. Da jener Influencer meist durch qualitativ hochwertige und sehr differenzierte Beiträge auffällt. Moment. Da jener Influencer meist durch qualitativ hochwertige und sehr differenzierte Beiträge auffällt, als öffentlich-rechtliche Medien über Kryptowährungen liefern, hat mich diese absolute Zahl doch ein wenig überrascht. Kennt ihr den gegenwärtigen Erkenntnisstand diesbezüglich? Während die theoretische Herleitung der Zahl in dem Video durchaus schlüssig ist, ist mir persönlich doch fraglich, ob man diesen Prozess so präzise und absolut quantifizieren kann. Gerade angesichts individueller genetischer Veranlagung, Trainingserfahrung, Trainingsstress etc. lässt sich ein solcher Wert doch kaum messen. Was meint ihr?
Ja, in einer perfekten Welt, in der du alles genau kontrollieren kannst, also im Labor, ja, wo du einen Mensch wie eine Ratte hältst und ihn trainieren lassen kannst und füttern kannst und gucken kannst, wie er schläft und wie viel er sich bewegt, könntest du sowas natürlich ausrechnen. Ich weiß gar nicht, 2800 Kalorien, 1 Kilo Muskelmasse. Ich kann das jetzt gar nicht, weiß ich gar nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich kann nur aus der Praxis sprechen, dass sowas einfach völlig hanebüchen ist und sich sowas als Ziel zu setzen, ja, das wirklich hinzubekommen. Wie willst du denn quantifizieren, dass du 1 Kilo Muskeln aufgebaut hast? Das ist ja schon mal völlig nicht zu quantifizieren. Das kannst du ja gar nicht machen. Das ist nicht möglich. Ja, es gibt kein Gerät der Welt, das so viel Genauigkeit hergibt. Deswegen ist allein sich mit diesem Gedanken zu befassen aus meiner Sicht Zeitverschwendung. Es ist viel, viel wichtiger im Prozess von Woche zu Woche und Durchschnitten von 2, 4 Wochen, 3 Monaten, einem halben Jahr zu schauen, in Relation dazu, was sich mit der bildlichen Körperkomposition tut, immer abzugleichen. Genau, wie geht das Gewicht hoch? Was für einen vermeintlichen Kalorienüberschuss habe ich? Das kannst du damit ja auch sehr, sehr ziemlich genau ausrechnen. Wenn du dann noch die Bilder dazu vergleichst, ja, und da auch mit der Zeit ein Auge für bekommst, je mehr Bilder du gesehen hast von Klienten zum Beispiel, dann hast du mehrere Faktoren, die du miteinander abgleichst und guckst, ob der Prozess in diese Richtung funktioniert. Und das, was dort skizziert wird, ist halt, wie gesagt, in einer perfekten Welt sicherlich machbar, aber wir leben zum Glück auch nicht in so einer Welt, denn das wäre sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen, spaßbefreit. Das Leben findet halt nicht mehr statt, sondern es geht nur noch darum, 1 Kilo Muskeln aufzubauen mit so und so viel Kalorienüberschuss. Von daher, ich würde mich da gar nicht mit befassen. Es ist natürlich für YouTube und so ist natürlich ein interessanter Titel, weil alle natürlich maximal fettfreie Muskeln aufbauen wollen. Damit kriegst du natürlich Klicks und kannst das natürlich auch wissenschaftlich dann sicherlich auch argumentativ darlegen. Ich weiß ja nicht, wer das war. Anscheinend war das ja eine Person, die das auch immer sehr, sehr gut tut. Die Frage ist halt, welchen Mehrwert bietest du am Ende für die Praxis? Welche Handlungsempfehlung kannst du da geben? Und das würde mich halt mal sehr, sehr interessieren, was in dem Video am Ende für eine Handlungsempfehlung ausgegeben wurde, wie das Ganze denn umzusetzen sei. Das würde mich mal sehr, sehr, sehr stark interessieren. Ja, weil dann wüsste ich halt, wie ich Menschen halt maximal transformiere zu Muskelmonstern mit marginalen Fettzuwächsen. Und dann wäre ich Millionär, Milliardär, weiß ich nicht.
Wäre nicht mehr übergewichtig.
Genau. Gäbe es nicht mehr.
Ja,
wie I don't gesagt. Know. Ja.
Also du hast schon gesagt, du kannst nicht, du würdest ja die 2000 Kalorien Überschuss nicht an einem Tag essen, logischerweise. Du würdest
du müsstest
ja
das schon
aufteilen,
sehr strategisch machen, ja.
Du würdest sie aufteilen und jetzt nur ein unrealistisches Beispiel, wenn du jeden Tag 100 Kalorien nimmst, du kannst ja gar nicht sagen, dass du 100 Kalorien im Überschuss bist. Dann hast du gesagt, du kannst gar nicht messen, dass du ein Kilogramm fettfreie Muskelmasse dazu gewonnen hast. Das heißt, dass du das Ganze einfach aus einer anderen Perspektive betrachten solltest, indem du sagst, mein Kalorienüberschuss pro Tag oder pro Woche soll so hoch sein, dass ich eine adäquate Rate of Gain erreiche, die wiederum dazu führt, dass ich im Zeitverlauf stärker werde, was ein starker Indikator dafür ist, dass ich eben Muskulatur zunehme. Nur das, was ich jetzt sage, ist absolut unattraktiv und langweilig. Und das ging jetzt 10 Sekunden und du kannst kein YouTube-Video machen, was 10 Sekunden geht, weil du damit kein Geld verdienst. Und ich glaube auch nicht, dass Fitness-Influencer durch eine hohe Muskulatur auffallen. Ja.
Ach, doch, teilweise schon, aber da weiß man halt nicht, wo die herrührt. Ne?
Ja gut, gehen wir in die nächste Frage. Optimale Anordnung der Trainingstage bei einem klassischen Push-Pull-Leg-Split. Anhand welcher Parameter würdet ihr eine optimale Anordnung dieses recht verbreiteten Splits bestimmen? Wie spielen in diese Entscheidung vor allen Dingen Trainingsfrequenz, Übungsauswahl, Trainingserfahrungen und gegebenenfalls auch Fokus auf einzelne Muskelgruppen rein?
Also Push-Pull-Legs ist ja quasi, ich sage glaube ich schon wieder ganz oft heute quasi, ne? Fällt mir gerade auf. Also falls ich mich immer wiederhole, meine Ausrede ist immer Prep. Ja, Prep, Prep, Prep. Ich bin halt müde, bla bla bla. Ja, das ist nicht nur quasi, ich denke Push-Pull-Legs zweimal die Woche, ja, oder zweimal pro Mikrozyklus ist der, ich sag mal schon, das für einen fortgeschrittenen Athleten wahrscheinlich der höchste Split, den du machst, der wahrscheinlich auf dauerhaft sinnig ist, als Naturalathlet. Ja, also da musst du schon, um das halt sinnig immer zu machen oder zu brauchen, musst du halt schon einen gewissen Grad an Fortgeschrittenheit mitbringen, aus meiner Sicht. Ja, das würde ich mal so vorab mitbringen. Und dann am Ende des Tages ist es einfach nur eine wirklich sehr, sehr simple Entscheidung oder etwas abzuwägen, wie kriege ich halt pro Muskelpartie, ja, für global, für die Gesamtmuskulatur und dann vielleicht auch lokal für bestimmte Muskelpartien, wo ich mich mehr darauf konzentrieren will, den höchsten Grad an Qualität und Arbeit, die regenerierbar ist, in diesen Mikrozyklus rein. Wie kriege ich das untergebracht und wie teile ich das über diesen Zeitraum des Mikrozyklus auf? Und Mikrozyklus muss halt nicht 7 Tage sein, der kann auch 8 Tage sein, der kann auch 9 Tage sein, der kann für mich auch 10 Tage sein. Ja. Alles drüber hinaus wäre dann wahrscheinlich schon ein bisschen viel. Ja, und dann ist halt die Frage, was für mich ist das immer eine Frage daran, einmal wieder rückblickend, was macht dem Athleten Spaß? Wie ist er sozialisiert in diesem Bodybuilding-Thema? Wie ist er da reingekommen? Was macht ihm Spaß? Ist er jemand, der gerne mehr Volumen trainiert? Ist er jemand, der gerne eher hochintensiv trainiert, ja, dafür weniger Volumen machen kann? Und so muss ich halt aufteilen, wie ich diesen Mikrozyklus so gestalte, dass er halt möglichst lange qualitativ einen hohen Reiz setzen kann und das vielleicht auch möglichst länger als nur 3 Wochen, sondern vielleicht auch 4 oder 5 oder vielleicht sogar 6. Ja, ist auch immer ein Faktor. Deloads sind wichtig, aber es geht ja nicht darum, sich Deloads oft zu benötigen, weil es auch immer wieder natürlich ist eine Zeit, die du weg bist vom überschwelligen Reiz. Ja, also das ist sehr, sehr schwer zu sagen halt. Also ich finde Push-Pull-Legs, da muss schon großer Bedarf da sein, dass du das halt wirklich brauchst. Statt zum Beispiel, keine Ahnung, Push-Pull-Legs, Upper-Lower oder vielleicht auch einfach einen Ganzkörperplan, den du vielleicht sogar 5-mal die Woche machst mit Akzenten pro Partie und so weiter und so fort, was auch super funktionieren kann, was sehr, sehr gut funktionieren kann, wo viele dann sagen, oder auch Athleten, mit denen ich das mache, die aus diesem Volumentraining kommen und dann sagen, ey, was? Ganzkörper 5 Tage? So, ich trainiere jedes Mal Beine mit zum Beispiel. Und dann aber merken, okay, für den Athleten ist es für mich jetzt ganz, ganz wichtig, dass er jeden Satz, den er bekommt, pro Muskelpartie wirklich zu schätzen weiß, weil er nicht viel davon bekommt pro Einheit. Ja, er kann sich nicht dieses Thema suchen, okay, ich mache heute 10 Sätze Quads oder so. dann kannst du dich ja reinarbeiten in diese Intensität und die Ermüdung, die du in der Einheit hast, sondern du hast vielleicht nur 3 Sätze zur Verfügung oder 4, dann hast du eine andere Wertschätzung und wirst auch mehr Qualität da reinlegen. Ja, und das ist halt wie immer dieser Faktor, okay, was will ich zuerst haben? Ich will halt die höchste Qualität pro Wiederholung und Satz haben, also die Reizqualität. Ja, und dann kann ich das hochskalieren und gucken, okay, was kann der Mensch regenerieren? Pro Einheit finde ich fast sogar noch wichtiger als pro Woche oder pro Mikrozyklus als Wert, ja, also die Session RPE. Und von da aus musst du das halt dann immer wieder justieren. Ja, das waren so meine initialen Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
Ja, kann ich eigentlich jetzt nichts mehr hinzufügen. Das hängt aber vielleicht auch daran, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich pro Woche Lifts habe, die mich sehr stark ermüden. Und danach richten sich dann zum Beispiel die Pausentage. Das heißt, dass ich gar nicht sage, hey, ich trainiere als Beispiel Push-Pull-Legs, da mache ich eine Pause und dann trainiere ich wieder. Das bestimmt nicht meine Trainingstage, sondern als Beispiel jetzt bei mir, ich habe Montag einen Quad-Tag, wo ich eine Übung habe, die eine unglaubliche Axiallast hat und dann in Folge eine unglaublich hohe Ermüdung. Ich kann am Dienstag nicht trainieren deswegen. Und deswegen trainiere ich am Dienstag nicht. Nicht, weil Push-Pull-Legs sagt, dass ich dann einen Pausentag brauche. Es kommt eben auch darauf an, was du pro Woche, was du in der Woche für Übungen hast für die einzelnen Muskelgruppen und was es für eine Ermüdung mit sich bringt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Genau, das ist dann natürlich wahrscheinlich das, was Max angesprochen hat, die Trainingserfahrung, die dann eine Rolle spielt. Wenn du eine gewisse Erfahrung hast und ein sehr starker Athlet bist, wirst du dann auch nochmal dein Belastungsmanagement anders machen, als wenn du ein Anfänger bist und erstmal Bewegungen lernen musst und Ermüdung noch gar nicht so ein großes Problem ist.
Ja, und da vielleicht auch für viele Zuhörer, die den Sport vielleicht noch gar nicht so lange machen, vielleicht so 1 bis 3 Jahre und auch noch nie so maximal Struktur da drin hatten, vielleicht den Trainingsplan auch nicht sehr, sehr lange, den Trainingsplan nie lange durchgeführt haben. Erster Faktor, woran ihr euch immer orientieren solltet, ist das, was ihr realistisch pro Mikrozyklus an Zeit überhaupt investieren könnt in Trainingszeit, ohne dass es euch negativ stresstechnisch in euren anderen Lebensbereichen negativ beeinflusst. Das ist viel, viel wichtiger als initialer Gedanke, als zu sagen, naja, aber wenn ich jetzt 6-mal die Woche trainiere, kriege ich halt 3% mehr oder 1% mehr raus, als wenn ich 5-mal trainiere oder 4-mal trainiere. Wenn es dich unterschwellig stresst, weil du die Zeit nicht hast, weil du im Studium bist und trainier pro Woche weniger, du wirst produktiver sein. Es ist maximal schwer, das zu verstehen vielleicht unter Umständen und vor allen Dingen es sich einzugestehen, aber das ist auch so eine Erfahrung, die ich aus der Praxis wiedergeben kann. Ist unglaublich viel produktiver, als sich ja 6-mal die Woche hinzuschleppen und dann vielleicht nochmal zu einer Uhrzeit, wo dein Schlaf schlechter wird oder du deine Mahlzeiten nicht so einnehmen kannst, wie es ideal wäre. Das vielleicht auch nochmal dazu.
Und weil er gesagt hatte, Anordnung, wenn du wirklich einen Push-Pull-Leg-Split verfolgst, könnte es eventuell schlauer sein, eine Pull-Push-Leg-Anordnung zu machen. Weil ich denke, dass der Push-Day nicht so ermüdend ist wie der Pull-Day. Viertens, wie seht ihr hierzulande die nähere Zukunft für die Ausübung unseres geliebten Eisensportes? Denkt ihr, wir werden uns nach insgesamt ca. 9 Monaten Home-Gym-Hölle nun für immer und ewig wieder in den himmlischen Gefilden unserer anabolen Tempel ausleben können? Oder befürchtet ihr, dass im Verlauf des Jahres, insbesondere nach den Wahlen, aufgrund steigender Inzidenzen, die natürlich gar nichts mit der regierungsinitiierten Teststrategie zu tun haben, sondern ausschließlich das objektive Infektionsgeschehen reflektieren, unsere heiligen Hallen erneut hinterrücks einen weiteren Dolchstoß in Richtung Insolvenz erfahren werden und schneller schließen müssen als meine gehebelten Krypto-Longs aufgrund von impulsiven Elon Musk-Tweets?
Also die Fragen sind der Wahnsinn. Die Fragen sind absolut, absolut Wahnsinn. Da haben wir sicherlich natürlich keine Antwort drauf. Da gilt es, positiv zu bleiben und so ein bisschen den Buddha in sich zu finden und im Moment zu leben halt. Ja, so blöd sich das anhört. Jeden Tag im Gym genießen, davon ausgehen, dass das nie wieder der Fall sein wird. Und wenn es sich dann irgendwann bewahrheitet, dass es doch noch anders kommt, dann das tun, was du als Humanwesen am besten kannst und was deine Pflicht ist, mich zu adaptieren. Ja. Auch keine popular opinion wieder, aber ist am Ende des Tages so. Deswegen stehen wir ja am obersten Ende der Nahrungskette, weil wir das halt am besten können, auch wenn es uns nicht gefällt manchmal. Ja.
Gut, wir haben jetzt noch eine Frage hier von wegen, gibt Leute, die finden mehr als 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht nicht cool?
0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht cool?
Ja. Ja, es geht hier um Verbot, es geht hier um bundesweite Verbote. Das okay. finde ich das jetzt aber.
Ist nur noch reißerisch oder ja, ein bisschen genau, als Witz.
Okay. Das okay. ist ein bisschen.
So, Max, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für
Warte,
für
es die gibt noch, es gibt noch eine Abmod von Max.
Okay, ja, okay, okay.
Er schickt neoliberale Grüße, die ich auch zurückschicke. Und PS, für mehr nicht korrekt gegenderten Sarkasmus und Marktwirtschaftspropaganda kann man mir auch auf Instagram folgen. Aber bitte keine ranzigen Anfragen von irgendwelchen Prachtlachs-Online-Business-Coaches. Ich möchte nicht auch noch für Liquidierungen außerhalb von unregulierten Börsengeschäften verantwortlich gemacht werden. Das wollte ich doch unbedingt vorlesen, weil ich auch oft Anfragen von Prachtlachs-Online-Business-Coaches bekomme. Max Windhagen.
Max Windhagen, folgt dem Jungen. Ihr merkt schon, da gibt es einiges an Unterhaltung abzugreifen. Gerade wenn man ein bisschen Wortwitz zu schätzen weiß, was Nils und ich auf jeden Fall tun. Also von daher,
wie gesagt, das maximal ist nur geschätzt. Satire und wenn man eine andere Meinung hat, ist das genauso cool wie diese Meinung.
Ja, müssen wir gar nicht groß hier.
Ja, sind wir am Ende, Arne?
Moin, moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Wir müssen zum Ende kommen, da ich diese Woche leider ein bisschen zeitlich begrenzt bin. Sonst müsste das Training kürzer ausfallen, was in der Prep natürlich keine Option ist. Ja. Jedes kleinste Grämmchen fettfreie Masse muss konserviert werden. Und deswegen müssen wir leider hier schon, obwohl ist, glaube ich, fast 1 Stunde gleich, abbrechen. Aber es sind noch Fragen da auf jeden Fall. Es gab auch ein paar Fragen, die mir per DM geschickt wurden, die so ein bisschen ausführlicher waren. Auch schon vor längerem, die sind nicht vergessen, ja, die sind da, ich habe sie da, wir haben die letzte Mal vergessen, die werden noch beantwortet auf alle Fälle, sind auch sehr
auch die Frage, Fragen. Die Bankdrückfrage, die bei YouTube in die Kommentare gestellt worden ist, die ist ja. nicht vergessen worden.
Genau, also auch das, wenn ihr wieder Fragen habt, gerne bei YouTube unter diesem Video kommentieren, ja, für die nächste Episode. Es ist gut für den Algorithmus und dann.
Natürlich ist das nur erlaubt, wenn man auch das Video geliked hat, sonst möchte ich keine Frage bekommen.
Natürlich das Video liken, dem YouTube-Kanal folgen, diese Glocke aktivieren, ganz wichtig. Ja,
damit und auch bei Spotify.
Bei Spotify und bei iTunes natürlich auch. Und auch wieder der Aufruf, selbst wenn ihr schon bei iTunes oder Spotify das Ganze abonniert, gerne mal über YouTube rübergehen, abonnieren, liken, damit auch der Kanal ein bisschen mehr Views bekommt. Ja, weil das ist einfach nicht in Relation zu dem, was der Podcast eigentlich hat, aber ist halt auch nicht so wichtig, ist eher so ein bisschen eine Sache für die.
Anne, ich habe noch am Schluss habe ich eine Frage an dich. Und zwar, ich habe mir in letzter Zeit ab und zu einen Döner gekauft, also einen ganz normalen Döner. Und ich wollte fragen, ob du das auch so siehst oder ob du das anders siehst. Und zwar, wenn der Dönermann den Döner macht, dann nimmt er ja das Brot in die Hand und macht das Fleisch da rein.
Ja.
Und dann macht er den Salat da rein und dann die Soße.
Ja.
Soweit, so korrekt, oder?
Das ist von Dönerladen zu Dönerladen unterschiedlich.
Und er macht das aber bei mir so. Und wenn ich den Döner esse, dann sind die ersten 2/3 eine adäquate Mischung aus Salat und Dönerfleisch. Und das letzte Drittel ist halt einfach nur Brot mit dem Fleisch, was sich schon so ein bisschen eingezogen hat von dem Fett. Mhm. Und findest du, ein Döner wäre geschmacklich besser, wenn man vorher den Salat in eine Schüssel macht mit dem Fleisch, das einmal mischt und dann in das Brot macht, damit du im gesamten Brot ein adäquates Verhältnis zwischen Fleisch und Salat hast.
Also ich kenne einen Dönerladen hier in Hamburg, der macht das so. Also die mischen das immer erst in der Schüssel und tun dann ins Brot, was okay. durchaus gut schmeckt und wofür die auch, glaube ich, bekannt sind, weil das nicht so viele machen. Ich finde aber, beides hat seinen geschmacklichen Charme. Ich würde gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Es ist eine andere Erfahrung, sagen wir es mal so.
Ich bin halt am Überlegen, ob ich den fragen soll, ob er das macht. Es könnte sich als schwierig herausstellen, weil er kaum Deutsch spricht. Und es ist natürlich die Extrawurst sein Urgroßvater. Ja, aber ich bin halt echt am Überlegen, weil ich glaube,
das würde mein... Hast du das noch nie gegessen? So?
Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine völlig neue Erfahrung des Döneressens ist.
Ja, das ist gut, ist echt gut. Echt, das, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hier heißt. Nee, komme ich nicht mehr drauf. Ist ewig her. Aber der ist dafür bekannt, genau, dass sie das halt vorher mischen und dann ins Brot reintun. Und deswegen schmeckt er halt anders als andere Döner. Von daher, frag ihn doch einfach mal. Falls er dich versteht und eine Schüssel zur Hand hat, soll er das gerne machen. Und in dem Zusammenhang will ich nochmal, und dann schließen wir auch ab, ganz, ganz
wichtig. Pass auf, was du jetzt sagst, weil darauf habe ich mich vorbereitet. Ich weiß, was du jetzt sagen willst.
Nee,
und es könnte...
Du hast keine Ahnung.
Nein?
Nein.
Okay.
Es hat immer mit Dönerläden zu tun. Was für mich ein absolutes No-Go ist, und ein Dönerladen, wo ich nicht hingehe, ist halt, wenn der Verkäufer das Brot ohne Handschuhe anfasst. Und das passiert super oft. Ja, also es gibt, finde ich super eklig. Da bin ich aber auch sehr penibel. Ich glaube, bestimmt ein Großteil der Dönerläden, da achtet keiner drauf, sondern da wird das einfach gemacht und da denkt keiner drüber nach. Ne? Aber ich finde das super eklig und ja, also wenn ich mir einen Döner hole, dann ist es ein Dönerladen, wo die so eine Handschuhe anhaben.
Ich habe da noch nie drauf geachtet.
Ja, finde ich halt nicht so lecker, so Kolibakterien oder was auch immer. You never know. Ja? Finde ich nicht so geil. Also wird niemanden stören, wird keiner daran sterben oder irgendwie krank werden. Das nicht. Ne? Ich bin da einfach so, das finde ich nicht so lecker. So einfach mal so, ist mir letztens so aufgefallen, dass da wahrscheinlich keiner drüber nachdenkt. Und dass ich das, aber ob ich da so übertrieben bin, weißt du, so
bisschen. Wenn ich so darüber nachdenke, macht das durchaus
Sinn. Ja, siehst du, also habe ich halt mit Julia die Diskussion gehabt und sie hat halt auch gesagt, nee, das finde ich super eklig. Also nee, das muss man doch machen, weil wie bin ich drauf gekommen? Bei Subway müssen die halt immer neue Handschuhe anziehen.
Ja, aber Subway ist ja auch ein Franchise und ich denke, die Subway-Läden kriegen diese Anordnung von oben.
Ja, natürlich.
Und Dönerläden ist ja kein Franchise-System. Nee,
aber dennoch wollte ich es einfach mal erwähnt haben. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben.
Ey, ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich mir einen Döner kaufe, auf die Hände des Dönerverkäufers schauen und das nur deinetwegen.
Ich habe es für alle versaut jetzt. Ihr Lieblingsdönerladen ist passé.
Ist wirklich so.
Es tut mir leid, wirklich. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich musste das jetzt mal in die Welt hinaus posaunen. So, das war's für diese Episode. Wie gesagt.
Und vielleicht noch Werbung für das Naturhypertrophie-Programm.
Ja, auf alle Fälle. Wann kommt die Episode raus? Anfang nächster Woche?
Montag.
Ja, so lange werde ich das noch online, das Angebot noch aufrecht erhalten, denn die Naturhypertrophie hat quasi ihr erstes Update bekommen. Es gibt jetzt auch einen 3-Tages-Plan. Also vorher gab es ja nur 4, 5 oder 6 Trainingstage. Jetzt gibt es auch die Option, nur 3 Tage zu trainieren und auch eine Option für zeitbeschnittene Menschen oder für die jetzt ins Gym können, aber das Gym sagt, ihr könnt nur eine Stunde trainieren. Gibt es nochmal einen 3er-Split, wo du halt ja vielleicht 50 bis maximal 60 Minuten brauchst. Ist halt alles in dem Trainingssystem jetzt mit drin. Auch das ist jetzt quasi alles in einem System und kostet jetzt statt 99 Euro 79 Euro. Ja, sicherlich. Also bis Montag auf jeden Fall noch, jetzt wenn der Podcast rauskommt. Die ganze Woche werde ich das noch aufrechterhalten. Bis Freitag dann wahrscheinlich. Ja, schlag zu. Danach wird es dann halt wieder 99 Euro kosten. Auf alle Fälle. Also für alle, die jetzt wieder ins Gym gehen und sagen, okay, ich will jetzt mal strukturiert nach einem Plan verfahren und ich will auch verstehen, welche Mechanismen hinter diesem Plan stehen. Da ist ein Campus mit drin, wo ich alles erkläre, warum, was, wie im Programming drin ist. Dem lege ich das maximal ans Herz. Und ja, wenn das dann losgeht, machen wir auch wieder Fragenrunden. Nils ist dann auch am Start. Alle Fragen zum Programm werden dann mal bei Instagram beantwortet. Also Support ist dann auch sehr, sehr stark.
Ein Mord.
Und Support.
Support ist kein Mord.
In dem Sinne verbleiben wir bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.